Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Was werden US-Präsident Trump und der russische Staatschef Putin bei ihrem Treffen am Freitag beschließen? In der EU befürchten viele, die beiden könnten einen Deal zulasten Europas machen. Deshalb haben die Regierungschefs der EU in einer gemeinsamen Erklärung davor gewarnt, über den Kopf der Ukraine hinweg zu entscheiden. Einer scherte allerdings wieder einmal aus, der ungarische Regierungschef Orbán.
Heute senden die EU-Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung klare Bedingungen für die Verhandlungen zwischen Trump und Putin. Ein gerechter und dauerhafter Frieden, der Stabilität und Sicherheit bringt, muss das Völkerrecht achten, einschließlich der Grundsätze der Unabhängigkeit, der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit, sowie das Prinzip, dass internationale Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen. Unterschrieben haben alle, nur einer nicht. Viktor Orbán, der ungarische Regierungschef und Putin-Freund. Aus seiner Sicht haben sich die Europäer selbst ins Abseits manövriert, weil sie anders als er nicht direkt mit Moskau sprechen. Orbán fordert deshalb einen EU-Russland-Gipfel. In Brüssel kommt das nicht gut an. Das ist nichts Neues. Und es ist auch nicht neu, dass wir Geschlossenheit brauchen. Eine einzige Seite profitiert davon, wenn wir uneins sind, und das ist Russland. Auch militärisch wollen die Europäer die Ukraine weiter unterstützen, vor allem mit Flugabwehr und Munition. Putin dürfe nicht darüber entscheiden, welche Waffen der Westen liefere oder gemeinsam mit der Ukraine produziere.
Wie kann man die Ukraine so stark machen, dass sie nicht alles akzeptieren muss, was Trump und Putin vereinbaren könnten? Daran arbeiten die Europäer. Gestern haben sie weitere 1,6 Milliarden aus den Erträgen eingefrorener russischer Vermögen freigegeben. Und morgen, beim virtuellen Gipfel im Bundeskanzleramt, versuchen sie, den US-Präsidenten davon zu überzeugen, dass er nichts über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg entscheiden soll.
Was US-Präsident Trump bisher über das geplante Treffen gesagt hat, ließ in der EU und in der Ukraine die Alarmglocken schrillen. So sprach Trump von einem Gebietsaustausch. Das weckte Befürchtungen, Russland könnten Gebiete zugesprochen werden, die es völkerrechtswidrig besetzt hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt, ein ungerechter Friede würde Russland ermutigen, noch mehr Territorium zu erobern. Wassily Golod in Kiew. Wie schauen die Menschen in der Ukraine auf mögliche Gebietsabtretungen? Großes Tabu oder doch ein möglicher Weg zum Frieden?
Die Menschen, mit denen wir hier in der Ukraine sprechen, hoffen auf ein baldiges Kriegsende, aber sie sehen in dem Prozess jetzt keinen Weg zum Frieden. Russland hat 2014 die Krim annektiert. Russland hat sich damals mit diesen Gebieten nicht zufrieden gegeben, hat den Krieg immer weiter ausgebaut. Und viele sagen uns, das größte Land der Welt, dem geht es nicht um Gebiete, dem geht es um Kontrolle. Viele, mit denen wir hier auch sprechen, sind aus den besetzten Gebieten, haben dort Angehörige. Sie berichten davon, dass sie gefoltert werden dort. Sie berichten davon, dass sie in Unfreiheit leben und als Ukrainer in ihrer eigenen Heimat unterdrückt werden. Und deshalb ist die häufige Gegenfrage, wenn ein Verhandlungsprozess beginnt, wenn es zu schmerzhaften Verhandlungen kommt, wo man auch Dinge abgeben könnte, was garantiert dann uns, den Ukrainerinnen und Ukrainern, die Sicherheit? Diese Frage bekommen wir hier am häufigsten zu hören.
Dann schauen wir noch auf morgen. In einer Videokonferenz schalten sich Kanzler Merz und andere europäische Regierungschefs mit Selenskyj und auch Trump zusammen. Was kann die Ukraine dort erreichen?
Die Ukraine kann vor allem die eigenen Positionen unterstreichen. Erstens das, was Präsident Selenskyj seit Monaten sagt. Die Ukraine ist bereit, direkt mit Russland zu verhandeln, aber eben auf Augenhöhe. Die Ukraine ist bereit zu einer Waffenruhe. Und das, was Selenskyj bei Trump erfragen wird, sind die Sicherheitsgarantien. Wofür sind die USA bereit und wofür sind die europäischen Partner bereit? Das alles sind Themen, die morgen bei dieser Videokonferenz besprochen werden sollen.
Dankeschön, Wassily Golod in Kiew. Und wir vertiefen das Thema im Anschluss bei Tagesschau 24 und fragen, wie das Treffen von Trump und Putin völkerrechtlich zu bewerten ist, wenn die Ukraine nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. Der Krieg in Nahost, er ist auch ein Krieg der Bilder. Videos der Terrororganisation Hamas von ausgehungerten israelischen Geiseln schockierten Anfang August die Welt. Wo und wann die grausamen Bilder aufgenommen wurden, das lässt sich nicht überprüfen. Für Medien ist das ein Problem. Sollen sie solche Aufnahmen zeigen oder werden sie damit Teil der Propaganda? Die Berichterstattung über die Situation im Gazastreifen ist täglich eine Herausforderung.
Sie erzeugen Emotionen, dominieren Nachrichtenseiten, kursieren millionenfach im Netz. Bilder aus Gaza. Unabhängige Berichterstattung von dort seit dem 7. Oktober 2023 kaum möglich, denn Israel lässt Journalisten nicht eigenständig einreisen. Eine Herausforderung auch für das ARD-Studio Tel Aviv.
Die große Schwierigkeit ist, zum einen verlässlich und zuverlässig Material zu bekommen, um dann immer wieder prüfen zu müssen, können wir das verifizieren? Stimmen die Bilder, wie sie sind?
Immer wieder fehlen Informationen, wo etwa Aufnahmen entstanden sind. Dieses Foto wurde bereits als irreführend identifiziert. Das Kind leidet nicht nur unter Hunger, sondern auch unter einer schweren Vorerkrankung. Selbst seriöse Medien erwähnten dies nicht. Bildhistoriker Gerhard Paul fordert, solche Bilder gar nicht erst zu verwenden.
Es gibt für mich keine neutralen Bilder aus Kriegsgebieten. Bilder, Fotografie und Film bilden Realität nicht ab, sondern sie inszenieren Realität. Und sie haben eine bestimmte Funktion. Und das ist in Gaza genauso wie in allen Kriegen zuvor.
Zeigen, was man sehen soll. Ein übliches Vorgehen aller Kriegsparteien. Doch auch inszenierte Bilder können reale Zustände abbilden, meint Reporter ohne Grenzen.
Es ändert nichts daran, dass dieses Foto dokumentiert, dass dieses Kind hungert, aber es ist eben krank und es hungert. Und man muss, wenn man dann den Text dazu und die Überschriften dazu verwendet, muss man sehr gut aufpassen, dass man wirklich das, was Fakten sind, auch mittransportiert.
Das ARD-Team ist angewiesen auf geprüftes Agenturmaterial, aber nicht nur. Das Studio arbeitet seit Jahren eng mit palästinensischen Kollegen zusammen, die seit Kriegsbeginn aus dem Gazastreifen berichten, teils unter Lebensgefahr. Die Redaktion vertraut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, checkt aber trotzdem jedes Video gegen.
Wir alle waren im Gazastreifen, wir kennen die Orte. Wir haben ein Team hier und eben ein Team im Gazastreifen, mit denen wir Bilder immer analysieren und schauen, passen die Orte, passt die Jahreszeit. Das dauert manchmal auch ein bisschen länger, bis wir uns sicher sind, dass Bilder korrekt sind. Wenn wir die Quelle nicht kennen oder uns auf fremde Quellen verlassen, dann machen wir das deutlich.
Journalistisch nicht immer befriedigend, aber wichtig. Denn Bilder können die öffentliche Meinung und damit sogar politische Entscheidungen beeinflussen.
Die USA und China verhandeln weiter über Zölle. Eigentlich wäre heute das Ultimatum dafür abgelaufen. Doch US-Präsident Trump hat es um weitere 90 Tage verlängert. So lange bleiben die angedrohten Zölle außer Kraft. Anders als viele andere Staaten hat sich Peking bisher nicht auf einen Deal mit Trump eingelassen. Er droht mit 145% Zoll, China hält mit 125% dagegen. Nicht nur die Zollturbulenzen trüben die Aussichten für viele Industriebetriebe in Deutschland. Jedes vierte Unternehmen berichtet von einer weiter nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit, verglichen mit Ländern außerhalb der EU. Das zeigt eine Umfrage des IFO-Forschungsinstituts. Die Trendwende ist damit offenbar noch nicht geschafft. Dabei wollte die schwarz-rote Regierung schnell für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Besonders schwierig ist die Lage im Maschinenbau.
Die Firma Wörner bei Stuttgart, spezialisiert auf Montagesysteme. Ihre Stopper sind auf Produktionsbändern der ganzen Welt verbaut. Aktuell fühlt sich der Mittelständler eher selbst gestoppt.
Auf der einen Seite haben wir den asiatischen Wettbewerb, der zunehmend nach Europa drückt. Und auf der anderen Seite haben wir eine US-Regierung, die sich mehr oder weniger über die Zölle abschottet.
Vor allem die günstigeren, immer besseren Konkurrenzprodukte aus China machen deutschen Maschinenbauern zu schaffen. Noch nie war es um die Wettbewerbsfähigkeit in der Branche so schlecht bestellt, zeigt die aktuelle Erhebung des IFO-Instituts. Und das, obwohl man bei Wörner noch hoffnungsvoll ins neue Jahr gestartet war.
Weder die Wachstumsimpulse der Bundesregierung sind gekommen, noch die in den USA. Und es ist noch schlimmer gekommen. Durch die US-Regierung gibt es jetzt auch noch Handelsstreitigkeiten weltweit und die hohen Zollsätze, die wir jetzt in der EU bekommen haben.
Auch in allen anderen Industriebranchen hat sich die Wettbewerbsfähigkeit nicht verbessert. Es bleiben Standortnachteile wie hohe Energiekosten und ein zu viel an Bürokratie. Nach ersten positiven Signalen durch Steuerentlastungen und Infrastrukturprogramm fehle vielen Unternehmen der große politische Wurf.
Man darf da auch keine Illusionen haben, dass es da zwei, drei Stellschrauben gibt und in einem Quartal ist die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt. Das ist nicht so. Das wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten und substanzielle Verbesserungen, wenn denn die richtigen Reformen auf den Weg gebracht werden, die werden wir dann auch erst nächstes Jahr sehen.
Damit sie dann zu sehen sind, muss an den Stellschrauben weitergedreht werden. Morgen ist die schwarz-rote Regierung 100 Tage im Amt.
Der Mittelmeerraum leidet weiter unter einer Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad. In vielen Ländern sind, wie hier in Griechenland, großflächige Waldbrände ausgebrochen. Die Regierung in Athen hat die EU um Hilfe gebeten. In Spanien sind selbst Regionen betroffen, die sonst eher kühlere und regnerische Sommer haben. Bedrohlich ist die Lage auch um die Hauptstadt Madrid.
Rasend schnell breitet sich das Feuer aus, Brandgeruch bis ins nahe Madrid. Im Norden der Hauptstadt kämpft die Feuerwehr die ganze Nacht gegen die Flammen. Es gibt ein Todesopfer. 15 Quadratkilometer Gelände verbrennen, Tiere von den Höfen der Gegend kommen um, eine dramatische Nacht. Als ich bei der Evakuierung ins Auto stieg, hat es vor meinem Haus schon gebrannt. Entspannen ging nicht, wir wissen ja nicht, was aus unserem Haus wurde. Der Brand am Abend stabilisiert, aber die Behörden geben keine Entwarnung. Der Wind hat exponentiell zugenommen. Wir müssen jetzt sehen, was das für unsere Lage heißt. Wenn, wie gestern geschehen, gleichzeitig ein Brand in der Region entsteht, kann das unsere Operation erneut erschweren. Es brennt derzeit in vielen Regionen Spaniens. Bei Tarifa mussten Touristen und Anwohner die Nacht in Notunterkünften verbringen. Nicht alle dürfen schon zurück. Hier war es Brandstiftung, aber das Risiko für Brände ist generell hoch. Im Nachbarland Portugal. In Trancoso im Norden lodern schon seit Tagen immer wieder Feuer auf. 600 Feuerwehrleute sind noch im Einsatz. Wie Spanien plagt Portugal eine Hitzewelle. Und manchmal werden die Flammen zum Tornado. Im Nordwesten der Türkei ein Bild der Zerstörung. Alles voller Asche, Menschen vor dem Nichts. Die Bäuerin sucht verzweifelt ihre Tiere. Das Feuer erwischt auch den nahen Ferienort Çanakkale. Die Urlauber können nur noch per Boot gerettet werden. In Montenegro erreichen Feuer die Vororte der Hauptstadt Podgorica. Auch hier hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Das Land bekommt jetzt internationale Hilfe. Wo der Rauch verzogen ist, kehren die Menschen zurück in das, was von ihren Häusern übrig ist.
Lange sah es in diesem Sommer ja so aus, als würde es kein Problem mit Blaualgen geben, weil sowieso kein Badewetter war. Doch jetzt, wo es doch noch richtig warm geworden ist, breiten sich die Cyanobakterien in vielen Seen aus. So auch im Altmühlsee in Bayern. Dort bangt man schon um den Tourismus.
Diese grünen Schlieren im bayerischen Altmühlsee sind Cyanobakterien, im Volksmund Blaualgen genannt. Es sind giftige Bakterien, die in hoher Konzentration unter anderem die Leber schädigen oder zu Atemnot und Erbrechen führen können. Sie kommen in beinahe allen Seen vor. Hier im Altmühlsee hat sich das Problem zugespitzt. Immer wieder ist Baden im See wegen Blaualgen verboten. Ein Problem für den Tourismus und alle, die davon leben, wie die Surfschule am Altmühlsee.
Wir haben natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die, weil hier auch der Campingplatz dran ist, Leute, die dann mal einmal für den Urlaub da waren, das erlebt haben, jetzt konnten wir die ganze Woche lang nicht. Und die Kids konnten nicht so ungefähr, die kommen halt auch nicht wieder eigentlich leider. Ne? Gerade die von ein bisschen weiterkommen. Ich glaube schon, dass das einen bleibenden Schaden hinterlässt halt jetzt.
Der geht Schätzungen zufolge am Altmühlsee mittlerweile bereits in die Millionen. Dort finden die Blaualgen ideale Bedingungen. Ein Grund dafür ist, dass sehr viel Nährstoff unter anderem aus Dünger aus der Landwirtschaft in den See geschwemmt wird. Ein weiterer Grund, der Altmühlsee ist sehr flach.
Durch diese geringe Tiefe von knapp über 2 Metern erwärmt sich der See sehr schnell. 4 Grad in 4 Jahrzehnten mittlerweile insgesamt wärmer geworden.
Und das begünstigt das Blaualgenwachstum. Auf dem Altmühlsee sind deshalb Forscher unterwegs. Sie untersuchen unter anderem den Nährstoffgehalt im See sowie die Toxizität der Blaualgen genauer. Die Wissenschaftler sollen Empfehlungen geben, wie der Nährstoff im Altmühlsee verringert werden kann. Das wiederum könnte Seen in ganz Deutschland helfen, denn
es ist eigentlich ein weltweites Phänomen und die Wissenschaft geht davon aus, dass durch den Klimawandel, durch immer wärmere Frühjahre, durch wärmere, heißere Trockenphasen die Blaualgen einen Entwicklungsvorsprung vor den normalen Algen haben.
Erste Ergebnisse erwarten die Verantwortlichen im Herbst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. August.
Auch morgen bringt Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein und sehr heiße Luft aus Frankreich. Im Norden gibt's heute Nacht einige Wolken und es sind ein paar Regentropfen möglich, sonst ist es sternenklar. Die Wolken im Norden verschwinden morgen Vormittag und dann gibt's auch dort, wie schon im übrigen Land, viel Sonnenschein. Hier und da mal ein paar Quellwolken, aber es bleibt meist trocken. Im Westen heute Nacht knapp über 20, im Osten dagegen mancherorts um 10 Grad. An der Ostsee morgen um 25, sonst oft deutlich über 30 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Donnerstag wird es schwüler und im Nordwesten entwickeln sich einige, sonst nur selten Schauer oder Gewitter, die Freitag lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen können. Samstag vor allem im Osten und Süden teilweise kräftige Schauer und Gewitter, während es von Nordwesten kühler wird.
In den Tagesthemen um 22.20 Uhr mit Ingo Zambaroni schauen wir darauf, mit welchen Erwartungen in Russland auf das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin geblickt wird. Außerdem Wunder der Tiefsee, wie ein wissenschaftlicher Livestream Millionen begeistert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.